So, hallo auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich glaube, ich bin gut zu hören, ne? Ich höre mich zumindest hier über die Lautsprecher ausreichend. Dann gehen wir mal davon aus, dass ich zu verstehen bin. Wir sind heute im Psalm 10 unterwegs. Und ihr könnt gern die Bibeln aufschlagen und mitlesen. Wir gucken uns den kompletten Psalm an. Das sind 18 Verse. Psalm 10. Ziemlich genau in der Mitte findet man meistens die Psalmen oder ein bisschen vor der Mitte. Ja. Genau. Und ich lese den Psalm einfach mal so völlig ohne jeden Kontext. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Weil der Frevler Übermut treibt, müssen die Elenden leiden. Sie werden gefangen in den Ränken, die er ersann. Denn der Frevler rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Der Frevler meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Er fährt fort in seinem Tun immerdar. Deine Gerichte sind ferne von ihm. Er handelt gewaltsam an allen seinen Feinden. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nimmermehr wanken, es wird für und für keine Not haben. Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug, seine Zunge richtet Mühsal und Unheil an. Er sitzt und lauert in den Höfen, er mordet die Unschuldigen heimlich, seine Augen spähen nach den Armen. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht, er lauert, dass er den Elenden fange. Er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine Gewalt fallen die Schwachen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen. Er hat sein Antlitz verborgen, er wird's nimmermehr sehen. Steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Warum lästert der Frevler und spricht in seinem Herzen, du fragst doch nicht danach. Du siehst es ja, denn du schaust das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen. Die Armen befehlen es dir. Du bist der Weisen Helfer. Zerbrich den Arm des Frevlers und Bösen und suche seinen Frevel heim, dass man nichts mehr davon finde. Der Herr ist König immer und ewiglich. Die Heiden sind verschwunden aus seinem Lande. Das Verlangen der Elenden hörst du, Herr. Du machst ihr Herz gewiss. Dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffest den Weisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Wenn ihr jetzt den Psalm so hört, was für Gedanken kommen euch da so ganz spontan? Bleibt irgendwas davon hängen? Fällt euch was auf? Kommt euch was? Ein Frevler, was ist ein Frevler? Ja. Genau, also Frevel ist quasi Gottlosigkeit. Ne? Also ein Frevler könnte man einfach mit ein Gottloser auch übersetzen. Ja. Fast der ganze Psalm dreht sich irgendwie um irgendwelche Frevler oder den prototypischen Frevler. Ja. Als ich so in der Vorbereitung auf die Bibelstunde diesen Psalm gelesen habe, da war das Erste, was ich gedacht habe, dass dieser Psalm irgendwie so ein bisschen unfertig wirkt. Der wirkt nicht so rund. So als ob mal jemand so einen Gedanken hatte und den angefangen hat, in einem Psalm zu verarbeiten, aber noch irgendwo mitten im Prozess ist und da eigentlich noch so ein bisschen der letzte Schliff fehlt, um das zu so einem richtig runden Psalm zu machen. Es gibt ja Psalmen, da steht am Anfang dran, das ist ein Psalm von so und so, ne? Asaf, David. Oder der Psalm ist zu singen nach der Melodie, die Hirschkuh auf dem Felde. Ja? Oder der soll vorgetragen werden während der Wallfahrt oder irgendwie sowas. Das steht bei manchen Psalmen dran. Bei dem Psalm steht nichts davon, wer den geschrieben hat. Gibt auch keinen Hinweis darauf, wer ihn wofür verwenden könnte. Ich habe dann mal nachgeschaut. Es gibt Vermutungen, dass der Psalm von David stammen könnte, dass er vielleicht zum Psalm 9 gehört und mit dem so ein bisschen so eine Einheit bildet. Aber um es mal kurz zu machen, die Bibel sagt uns tatsächlich nichts darüber aus, von wem dieser Psalm ist oder in welcher Situation er entstanden ist. Das heißt, wenn wir rausfinden wollen, was uns Gott durch diesen Psalm sagen will, dann müssen wir uns wohl wirklich diesen Psalm selbst anschauen, egal wie unfertig oder unangenehm oder komisch der vielleicht mehr für uns klingen mag. Und ich habe den in zwei Teile geteilt. Und zwar in die ersten 11 Verse und dann in die zweiten 7 Verse, also die Verse 1 bis 11 und dann die Verse 12 bis 18. Und ich lese euch jetzt nochmal die ersten 11 Verse vor. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Weil der Frevler Übermut treibt, müssen die Elenden leiden. Sie werden gefangen in den Ränken, die er ersann. Denn der Frevler rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Der Frevler meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Er fährt fort in seinem Tun immer da. Deine Gerichte sind ferne von ihm. Er handelt gewaltsam an allen seinen Feinden. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nimmermehr wanken. Es wird für und für keine Not haben. Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug. Seine Zunge richtet Mühsal und Unheil an. Er sitzt und lauert in den Höfen, er mordet die Unschuldigen heimlich. Seine Augen spähen nach den Armen. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht. Er lauert, dass er den Elenden fange. Er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine Gewalt fallen die Schwachen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen. Er hat sein Antlitz verborgen, er wird's nimmermehr sehen. Was würdet ihr sagen, um was geht es in diesen 11 Versen, die ich gerade gelesen habe? Um was geht es in dieser ein bisschen mehr als der ersten Hälfte dieses Psalms? Eine Klage gegenüber Gott. Um Unglauben, ja, oder um den Ungläubigen. Ja. Ja, um den Frevler, der sich so sicher ist, dass es keine Konsequenzen haben wird. Ja. Genau, also was in diesen 11 Versen im Mittelpunkt steht, das sind Menschen, denen Gott egal ist. Und jetzt gucken wir uns mal die nächsten 7 Verse an. Ich lese ab Vers 12. Steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Warum lästert der Frevler und spricht in seinem Herzen, du fragst doch nicht danach, du siehst es ja. Denn du schaust das Elend und den Jammer, es steht in deinen Händen. Die Armen befehlen es dir an, du bist der weisen Helfer. Zerbrich den Arm des Frevlers und Bösen und suche seinen Frevel heim, dass man nichts mehr davon finde. Der Herr ist König, immer und ewiglich. Die Heiden sind verschwunden aus seinem Lande. Das Verlangen der Elenden hörst du, Herr. Du machst ihr Herz gewiss. Dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffest den Weisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Was würdet ihr sagen, um was geht es in diesen 7 Versen? Hier geht es um Gott. Um Gott, dem die Menschen nicht egal sind. Davor waren Menschen im Blick, denen Gott egal ist. Jetzt ist Gott im Blick, dem Menschen nicht egal sind. Und ich finde, im ersten Teil dieses Psalms, da merkt man, dass der Psalmschreiber diese gottlosen Menschen sehr genau beobachtet hat. Und ich finde, man merkt auch, was das mit ihm macht. Der klingt richtig frustriert, verzweifelt, verbittert, anklagend. Aber im zweiten Teil des Psalmes klingt es anders. Da richtet er seinen Blick auf Gott und plötzlich kommt in dem, was er da so schreibt, Hoffnung durch. Und Ihm wird klar, dass es nicht die Macht der gottlosen Menschen ist, die sich letztlich durchsetzt, sondern die Macht Gottes. Und ich glaube, das ist es, worum es in diesem Psalm auch geht. Es geht darum, auf wen wir unseren Blick richten und was wir dadurch als Realität erfassen. Also schauen wir auf das, was um uns herum schiefläuft und werden dadurch dann frustriert, zornig, bitter oder ängstlich und sorgenvoll. Oder schauen wir auf den, dessen Wege höher sind als unsere menschlichen Wege und dem nichts entgleitet. Weil dann setzt sich Hoffnung und Zuversicht durch. Und ich glaube, es geht um genau diese Situationen im Leben von uns Menschen, von uns Christen, wo wir vor die Wahl gestellt sind, was wir in den Blick nehmen. Also das, was uns in dieser Welt zu schaffen macht, oder den, der diese Welt überwunden hat. Und ich glaube auch deswegen, dass hier kein Autor und keine Situation angegeben ist, weil diese Herausforderung, den Blick entweder hierhin zu wenden oder dahin, das ist nichts, was auf eine Person in der Geschichte und auf eine bestimmte Situation begrenzt ist. Das ist eine Herausforderung, die stellt so etwas Grundsätzliches dar, was sich im Leben jedes Menschen immer wieder als Wahl darstellt. Und jetzt anstatt eben einen rauszugreifen, der diesen Psalm geschrieben hat und zu sagen, in der Situation hat er den geschrieben, habe ich mal quer durch die Bibel 4 Situationen und 4 verschiedene Personen rausgegriffen, wo man vielleicht eine ähnliche Wahl wiederfindet. Die Wahl, entweder das Menschliche in den Blick zu nehmen oder Gott in den Blick zu nehmen. Das erste Beispiel, was ich rausgesucht habe, den kennt ihr wahrscheinlich, das ist der Kain. Und zwar die Situation, wo er frustriert ist, weil sein Opfer nicht angenommen wurde, das von seinem Bruder Abel aber schon. Ich lese kurz die paar Verse aus dem 1. Mose 4. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Ja, wie es dann weiterging, wissen wir. Er hat Abel aufs Feld gebeten und ihn erschlagen. Aber bevor das passiert ist, in seinem Zorn hat Gott zu ihm gesagt: Hey, guck mal, hier gibt es 2 Varianten. Entweder das, was du gerade machst, ja, nach unten gucken, dich auf das konzentrieren, was hier scheinbar rund um deinen Bruder irgendwie ungerecht war. Oder aber guck auf das und hör auf das, was ich sag, und werd dir darüber bewusst, dass du gerade der bist, um den es hier geht und bei dem die Sünde anklopft. Und was ich eigentlich von dir möchte, was ich eigentlich mir wünsche, ist, dass du nicht darauf hörst, was da gerade versucht, sich in dein Leben reinzumogeln. Gott sagt, da ist mehr als das, was du siehst. Ich zeige dir das, die Sünde klopft an. Und eigentlich ist es an dir, die Sünde zu überwinden und dich nicht überwinden zu lassen. Das war die erste Situation, die ich rausgegriffen habe. Die zweite Situation, die ich rausgegriffen habe, die steht, finden wir im Jona. Und da geht es auch um Jona. Und zwar der Zeitpunkt, als Jona sich ärgert, weil Gott die Menschen in Ninive verschont. Ich lese ab Jona 3, Vers 10, ich lese einfach das Kapitel. Ihr könnt einfach zuhören. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und Jona sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast? Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht wurde und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Jona finde ich eine ganz tragische Geschichte. Das ist einer, der weiß genau, wie Gott tickt. Der redet mit Gott, der zählt auf, wie Gott ist, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und seine Konsequenz ist: Ich will sterben, das nervt mich. Ja, Jona ist eine ganz tragische Gestalt und Gott macht ihm hier klar, wie daneben er liegt, wie falsch sein Blick auf die Situation ist. Er sagt: Ja, guck mal, du siehst hier nur Menschen, die was Falsches gemacht haben und wünscht dir, dass jetzt die Strafe kommt, die scheinbar gerecht wäre. Aber guck mal, ich kenne die, ich habe die geschaffen, ich habe gesehen, wie die aufwachsen und ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, als dass die mich auch kennenlernen. Das ist die Realität aus Gottes Sicht. Und für diese Sicht wirbt er bei Jona. Ja. Okay, kommen wir zur dritten Stelle, die ich rausgesucht habe. Da geht es um den Diener von Elisa, also den Prophet Elisa. Und zwar die Situation damals war die: Der König von Aram, einem befeindeten Nachbarreich vom Nordreich Israel, wollte das Nordreich erobern und hat seine Armee da reingeschickt. Und Elisa hat dem König des Nordreichs immer wieder Tipps gegeben, hat gesagt: Achtung, die werden von da kommen. Und dann haben die sich vorbereitet und konnten sich verteidigen. Und das hat den König von Aram so genervt, dass der gesagt hat: Wir müssen irgendwas machen. Dieser Elisa, der verhindert, dass wir das erobern. Also bringt mal in Erfahrung, wo wir den schnappen können. Und dann kommt die Info zu ihm, in welcher Stadt der sich befindet. Und ab da lese ich es jetzt in 2. Könige 6, ab Vers 14. Da sandte der König von Aram hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener von Elisa, dem Mann Gottes, stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu Elisa: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Elisa sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Ich finde das eine wahnsinnig eindrucksvolle Stelle. Der Diener steht morgens auf und sieht die Armee, die die Stadt umstellt hat, und sagt: Jetzt sind wir verloren. Und Elisa sagt: Nö, da gibt's was, was du nicht siehst. Gottes Heer ist auch da und von denen haben wir viel mehr. Und Gott macht diesem Diener dann die Augen auf die Bitten vom Elisa hin. Und plötzlich sieht er die Realität, die davor auch real war, aber die er einfach nicht wahrgenommen hat. Die Frage ist nicht, was die Realität ist, sondern nur, ob wir sie wahrnehmen oder nicht. Und das letzte Beispiel, das ich rausgesucht habe, ist Stephanus, der vor dem Hohen Rat angeklagt wird, weil er diesen gekreuzigten Jesus von Nazareth die Treue hält und von ihm weitererzählt, obwohl er es nicht machen soll. Und der vor dem Hohen Rat eine flammende Predigt hält, der danach gesteinigt wird und für seine Mörder betet. Und ich lese das in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, ab Vers 54. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über Stephanus. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Gott zeigt ihm, wie die Realität ist. Stephanus braucht gar nicht Jesus verteidigen, weil Jesus ist an der höchsten Stelle im Reich Gottes. Das darf er sehen und das erzählt er. Und wo er gesteinigt wird, ist er sich dieser kommenden und der jetzt schon da seienden Realität so bewusst, dass er für die beten kann, die ihn steinigen. Das geht nur, weil er diese Realität so wahrnimmt. Und mir ist natürlich bewusst, dass das Beispiele sind, die jetzt überhaupt nicht alltäglich sind. Aber mir ging es darum zu zeigen, wie groß diese Bandbreite ist, die zwischen den Blick auf die Welt richten und den Blick auf Jesus richten liegt. Also wie gewaltig sich die Realität Gottes von dem unterscheidet, was wir manchmal mit unseren menschlichen Augen wahrnehmen. Wenn es um den Alltag geht, da ist eine Herausforderung, die mir oft begegnet, dass ich mich über andere Menschen ärgere, dass ich so zornig werde, weil sie sich zum Beispiel so verhalten, wie es aus meiner Sicht einfach nicht in Ordnung ist. Entweder bleibt dann was an mir hängen, was da eigentlich nicht hängen bleiben müsste, oder irgendwas ist ungerecht. Ja, da kann ich richtig wütend werden. Und das ist so ein bisschen wie in unserem Psalm 10, wo der Psalmschreiber echt frustriert ist, wie sich andere Menschen verhalten. Und eine Bibelstelle, die mir persönlich vor langer Zeit noch im Jugendkreis mal sehr wichtig geworden ist und die mich im Alltag immer wieder mal so schnappt und zurechtweist, die steht in Römer 12, Vers 19. Und die klingt erstmal ein bisschen komisch, wenn man sie liest. Da schreibt Paulus, der bei der Steinigung noch gerade als Zeuge dastand, der schreibt, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Die Bibelstelle ist mir manchmal echt eine Hilfe, wenn ich zornig werde über irgendwas, wo scheinbar ungerecht ist. Und sie ist mir nicht deswegen eine Hilfe, weil ich mir dann plötzlich sicher bin, dass Gott jetzt üble Rache an diesen Menschen nehmen wird. Nee, sondern weil ich durch die Bibelstelle daran erinnert werde, dass es nicht meine Aufgabe ist, andere Menschen zu beurteilen und die Konsequenzen zu ziehen, sondern dass Gott das macht. Und Gott macht es auf eine viel weisere und eine viel gerechtere Art, als ich das jemals könnte. Das heißt, Gott nimmt mir da die Anklage quasi aus der Hand. Das Problem ist nur, wenn man keinen Grund mehr für eine Anklage hat, ja, was ist denn dann die Reaktion darauf, dass man sowas wahrnimmt, so eine Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und da brauchen wir beim Römer 12 einfach nur noch zwei weitere Verse lesen. Da schreibt Paulus dann vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, diesen Vers kennen wir recht gut. Der war auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit Jahreslosung. Also unsere Reaktion auf Ungerechtigkeit in dieser Welt soll eigentlich sein, dass wir Gottes Liebe als Realität in dieser Welt ausleben. Das geht aber natürlich nicht, wenn ich mich auf die Ungerechtigkeit konzentriere. Das geht nur, wenn ich mich auf Jesus konzentriere und diese Realität Gottes im Blick habe und wenn sie dadurch in meinem Leben Realität werden kann und dadurch Gottes Kraft eben auch durch mich wirken kann, weil aus eigener Kraft geht sowas nicht. Vor rund 2 Wochen hat mich mein Chef in ein unerwartetes Meeting geholt. Ich war schon sehr verdutzt, was jetzt kommt. Und dann hat er mir gesagt, wir haben hier ein großes Team, das soll in den nächsten Jahren große Veränderungen durchmachen und wir suchen jemanden, der dieses Team leitet. Du leitest gerade ein kleines Team, ja, und ich hätte gern, dass du dieses große Team leitest, wo 50% des Umsatzes der Dekra über diese Anwendung laufen, was im Jahr so 1,5 Milliarden sind. Also sprich, wenn diese Anwendung irgendwann mal nicht mehr tut, dann tut die Dekra irgendwann mal nicht mehr. Und das war eine Frage, wo ich erstmal groß schlucken musste. Dann habe ich gesagt, okay, ich denke mal übers Wochenende darüber nach. Und dann bin ich da ins Gebet gegangen mit Gott, habe gesagt, was sagst du denn? Ja oder nein? Und in dem Prozess über dieses Wochenende hat Gott mir klar gemacht, dass ich irgendwie nur diese menschlichen Aspekte im Blick hatte bei diesem Ja oder Nein. Und was Gott mir dann gezeigt hat, war, dass es eigentlich um was viel Wichtigeres geht. Er hat mir nämlich klar gemacht, dass ich da durchaus Ja sagen kann, aber dass mit diesem Ja verknüpft ist, dass ich an Gott dranbleibe. Weil nur wenn ich an Gott dranbleibe, wird er mir das Gelingen schenken, was es auch für diese verantwortungsvolle Stelle braucht. Es war also nicht ein Ja, mach mal. Es war ein, stell mal die richtige Frage. Und die richtige Frage ist, bleibst du an mir dran? Und wenn darauf ein Ja kommt, dann kann auch die andere Frage mit Ja beantwortet werden. Da habe ich eine Stelle aus dem Matthäus 6, die kennt ihr bestimmt gut, Vers 33. Da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Ich weiß nicht, wie genau die Herausforderungen in eurem persönlichen Leben und Alltag aussehen. Ich weiß nicht, was euch frustriert, was euch ängstigt, was euch zornig werden lässt oder verbittert. Aber ich weiß, dass das, was zu diesen Emotionen führt, dass das nicht die Wahrheit ist. Zumindest ist es nicht die vollständige Wahrheit, denn die ganze Wahrheit, die gibt es nur, wenn wir auf den schauen, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus, der das sagt, der ist größer als unser Frust, der ist stärker als unsere Angst, der ist siegreicher als unsere Bitterkeit und er ist gerechter als unser Zorn. Und ich weiß, dass wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und seine Realität mehr und mehr wahrnehmen, dann verändert uns das. Und dann kann das gelingen, wovon Paulus hier auch schreit in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und ich glaube, es fällt einem manchmal viel leichter, sich an Dinge zu erinnern, wenn man die mit irgendwas verbinden kann, was von allein im Gedächtnis bleibt. Zum Beispiel im Psalm. Wir haben heutzutage Lieder und ich habe ein Lied mitgebracht, was ich finde, was diesen Unterschied zwischen was nehme ich in den Blick und was ist die echte Realität, was den Unterschied ziemlich gut rausarbeitet. Und das Lied möchte ich euch einfach vorspielen. Ich blende den Text dazu ein, sodass wir in aller Ruhe mitlesen können. Ist gar nicht zum Mitsingen gedacht, wer es natürlich unbedingt möchte, lasst euch nicht aufhalten, aber lest gern einfach den Text mit, nehmt dieses Lied mit und vielleicht kommt es einfach mal im Alltag als Erinnerung, dass die Realität Gottes eine ganz arg große ist.
es als Kampf sehen, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir.
Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass das, was wir wahrnehmen, nicht alles ist. Dass die Realität bei dir viel größer und viel besser ist als das, was wir sehen. Dass der Sieg dir gehört. Du sagst, in der Welt haben wir Angst. Aber wir können getrost sein, denn du hast die Welt überwunden. Du sagst, dass du wohl weißt, was für Gedanken du uns über uns hast. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass du uns gibst Zukunft und Hoffnung. Und dafür danke ich dir, dass dir nichts entgleitet, dass du unser Gestern, unser Heute und unser Morgen kennst und dass du uns helfen möchtest, über unseren kleinen Horizont hinaus zu blicken. Da möchte ich dich auch darum bitten, dass das auch was ist, wo ich im Gebet einfach auch darum ringe, dass ich deine Realität begreife, dass ich nicht immer nur in meiner scheinbaren Realität bleibe und dafür ein klein bisschen Hilfe erwarte, sondern dass ich deine Realität wahrnehme und merke, du hast alles im Griff. Amen.